Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Mit dieser wunderbaren Wahrheit möchte ich euch grüßen, dass Gott seinen König, den Herrn Jesus Christus, eingesetzt hat. Die Predigt ist heute 1. Samuel 16 und 17. Während ihr aufschlagt, kurz einen Hintergrund, wo wir uns hier befinden. Gott hatte Israel entsprechend ihrem Wunsch einen König gegeben. Dieser König, Saul, hatte sich aber Gott widersetzt, hatte Gott nicht gehorcht. Und er steht jetzt im Begriff, auch dieses Volk ins Unheil zu bringen, als ein König, der Gott nicht fürchtet. Doch Gott entschließt sich, seinem Volk einen neuen König zu geben, einen König seiner Wahl. Und wir lesen 1. Samuel 16, erstmal die ersten 13 Verse. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, schicken, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wo soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich will dir aber zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es der Herr ihm gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet sein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen, er aber sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor dem Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das alle jungen Männer? Er aber sprach: Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Wir beten noch kurz. Himmlischer Vater, wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort uns regieren. Belebe du unsere Herzen und lass uns deine Herrlichkeit sehen und deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Auf dem Weg hier zum Gottesdienst wurdet ihr alle, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt oder auch nicht, von vielen verschiedenen Gesichtern angelächelt. Sie haben euch sogar eine Botschaft zugerufen. Ich weiß nicht, ob ihr die Botschaft gehört habt. Und mit ihrem Lächeln und mit ihrer Botschaft werben sie darum, dass du ihnen ja gütig gestimmt bist. Sie würden sich freuen, wenn ihr Lächeln und ihr Slogan, den sie dir heute zugeworfen haben, deine Hand im nächsten Monat dazu bewegt, dass du das Kreuz an der richtigen, also für sie richtigen Stelle setzt. Deutschland befindet sich in einer Krise, das hören wir in den Nachrichten. Schwächelnde Wirtschaft, enorme Energiekosten, leere Sozialkassen, die Migrationskrise. Und es scheint in Deutschland irgendwie eine gewisse Ernüchterung oder auch Ratlosigkeit darüber zu herrschen, wer und wie man das Land aus dieser Krise herausführt. Und in einer ähnlichen Situation befand sich auch Samuel, der Prophet und eremitierte Richter Israels. Er hatte die Führung des Landes Israel an Saul übergeben, an den König Saul. Also nicht mehr er als Richter beherrschte dieses Volk, sondern er hatte dieses Amt der Herrschaft an den König Saul abgegeben. Aber Saul, er hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Er liebte Gott nicht von Herzen, sondern er wählte eigenen Gottesdienst und kam auf eigenen Wegen zu Gott, nicht im Gehorsam gegen Gott und Gottes Gebot. Und daraufhin hatte Gott beschlossen und er hat es dem Samuel auch mitgeteilt, dass er das Königtum von Saul nehmen wird und es einem anderen geben wird. Und daran hatte Samuel irgendwie sehr schwer zu knabbern. Und Gott begegnet Samuel in dieser Situation und macht ihm deutlich, dass Israel einen neuen König benötigt, einen König, den Gott jetzt selbst wählen wird, nach seinen Maßstäben, nach seinen Prinzipien, auf seine Art und Weise, den Gott selbst einsetzen wird. Und angesichts der Wahlen, und vielleicht geht es auch dir so, dass du dir unsicher bist und auch nicht weißt, wen du wählen sollst und wie es weitergehen soll und vielleicht auch mitgenommen bist von Sorge um dieses Land, so möchten wir uns heute erneut diese Botschaft vor Augen halten. Wir brauchen einen von Gott eingesetzten König über uns. Und zwar, wir wählen nämlich immer falsche Anführer oder Könige. Wir brauchen einen von Gott eingesetzten König, denn wir werden von einem mächtigen Feind verhöhnt. Und wir brauchen einen von Gott eingesetzten König, denn nur dieser König kann uns den Sieg bringen. Das ist die Gliederung für uns heute in dieser Predigt. Und Gott möchte uns heute mit unserem Predigtabschnitt zeigen, dass er uns genauso einen König gibt, den wir dringend benötigen. Wir brauchen den von Gott eingesetzten König, denn wir wählen falsche Könige. Samuel erträgt Leid um Saul, wird uns gesagt, direkt im ersten Vers, in Samuel 16, Vers 1. Im Vers davor, oder in dem Kapitel davor, Vers 35 heißt es, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel, er hat den Saul einmal zuletzt begegnet und es war ihre letzte Begegnung. Bei der letzten Begegnung hatte Samuel dem Saul mitgeteilt, dass Gott ihm die Königsherrschaft entzogen hat und sie einem anderen geben wird. Samuel hatte nach dieser Sünde von Saul, dass er diesen König der Amalekiter, Agag und auch die Tiere und so weiter nicht getötet hat, wie Gott es befohlen hatte, Samuel noch versucht, alles zu retten. Er ist selbst derjenige, der dann hingeht und Agag tötet und versucht, alles noch irgendwie in Ordnung zu bringen. Er bringt mit Saul noch ein Sündopfer dar, aber sie gehen danach getrennte Wege. Gott hat Saul verworfen. Und die Sünde und der Fall von Saul, die rufen in Samuel Leid hervor. Und wir wissen nicht genau, was ihn so hier leiden lassen hat und worum er sich so bekümmert hat. Aber wahrscheinlich war es so, dass er so viel Hoffnung selbst auch auf Saul gesetzt hat. Es ist so hoffnungsvoll gestartet, als dieser König für Israel eingesetzt wurde. Er hat die Nachbarkönige besiegt, er hat Schlachten geschlagen. Scheinbar folgte das Volk ihm sehr gerne und das Volk schien vereint. Alles schien so gut zu laufen. Und dann dieser Fall dieses Königs, der sich zeigt, dass er Gott nicht liebt, dass er Gott nicht fürchtet. Aber was geschieht mit einem Volk, wo der König Gott nicht fürchtet? Ein Volk, das sich Gottes Volk nennt. Was geschieht mit einem Volk, das von Gott verworfen ist? Wie werden die Feinde reagieren, wenn die realisieren, der König, den sie haben, der steht nicht in der Gunst Gottes, der steht nicht unter dem Segen Gottes. Werden sie die Chance nutzen? Werden sie gegen Israel ausziehen? Werden sie versuchen, das Volk zu zermalmen? Gibt es vielleicht Bürgerkrieg in Israel, wenn sich herausstellt, dass Gott einen anderen König eingesetzt hat? Wie geht es weiter mit dem Volk Gottes? Das ist echte Sorge, echtes Leid, das Samuel hier gerade um Saul und das Volk Gottes hat. Wie geht es weiter mit dem Volk Gottes? Das ist die Frage für Samuel. Vielleicht hast du dir eine ähnliche Frage auch in Bezug auf diese Ortsgemeinde in den letzten Monaten gestellt. Wie geht es weiter mit der Bibelgemeinde Gummersbach? Das letzte Jahr war für uns als Bibelgemeinde nicht einfach. Es sind geliebte Geschwister verstorben. Einige haben die Gemeinde verlassen, einige sind weggezogen. Wir sind weniger geworden. Der Raum war zu Beginn des Jahres sehr gefüllt. Und dann zwischenzeitlich im Jahr saßen wir mit ganz wenig Leuten hier. Entmutigung. Samuel, er macht sich echte Sorge und trägt Leid um Saul. Vielleicht schaust du auch besorgt auf diese Situation. Es ist gut, wenn wir mit Betrübnis und Sorge um das Wohlergehen der Gemeinde besorgt sind. Doch Gott erholt Samuel aus seinem Kummer, aus seinem Leid, aus seinem Blick auf diese verworrene Situation heraus und sagt ihm, fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Was Gott hier sagt, er sagt, ich sorge für mein Volk. Ich werde mein Volk nicht im Stich lassen. Gott verliert niemals die Kontrolle über sein Königreich. Gott hat einen König für Israel ausgesucht. Und Gott gibt seine Königsherrschaft über sein Volk nicht auf. Und liebe Geschwister, wir beten heute noch genau den gleichen Gott an, unser Herr Jesus Christus. Er liebt seine Gemeinde und er ist stets um seine Gemeinde besorgt. Und wir wollen auf die gute Herrschaft von unserem Herrn Jesus Christus vertrauen und darin Trost suchen, dass er derjenige ist, der die Gemeinde baut. Auch unsere örtliche Gemeinde baut unser Herr Jesus Christus. Und auch uns als kleine Herde hier vor Ort hat unser Herr Jesus Christus im Blick. Er sorgt sich um uns und er wird uns nicht aufgeben. Samuel, er ist bereit, nach Bethlehem zu gehen, um einen Sohn von Isai zum neuen König zu salben. Doch er hat wirklich Sorge, dass wenn er das tut, dass Saul ihn töten wird, wenn er davon Wind bekommt, mit welcher Absicht Samuel sich auf den Weg macht. Und das ist schon krass, oder? Es ist der erste König in Israel. Und Gott hatte davon gewarnt, was geschieht, wenn sie einen falschen König einsetzen, wenn sie ihn ablehnen. Und es ist der erste König und schon sehen wir, was passiert, wenn jemand falsche Macht ausübt. Man muss sich um sein eigenes Leben fürchten, obwohl man selbst rechtschaffen ist. Es ist krass, wie schnell sich eine gute Institution, das Königtum, in eine Gefahr für Land und Leute verwandelt hat. Saul, er ist mit aller Macht ausgestattet und er kann Menschen einfach um die Ecke bringen. Samuel, Gott trägt ihm auf, er soll die Salbung dieses neuen Königs verschleiern durch einen Gottesdienst. Er soll nach Bethlehem ziehen, er soll eine junge Kuh mit sich führen und soll einen Gottesdienst vor Ort feiern. Einen öffentlichen Gottesdienst, an dem dieser Ort teilnimmt. Als Samuel dort ankommt, sind die Einwohner von Bethlehem besorgt. Da kommt dieser alte Richter Israels. In welcher Absicht kommt er? Gibt es etwas bei uns zu richten? Gibt es vielleicht Sünde bei uns, worum sich dieser Richter Gottes kümmern muss? Und sie fragen, kommst du in friedlicher Absicht? Und Samuel sagt, ja, ich komme im Frieden. Und er lädt sich ein bei dem Isai. Er war wahrscheinlich einer der Ältesten dieser Stadt, der Vornehmen der Stadt, der Vorsteher dieser Stadt. Lädt sich zu ihm ein und er geht in die Vorbereitung mit diesem Haus. Er heiligt die einzelnen Teilnehmer, damit sie am Gottesdienst an diesem Opfer teilnehmen kann. Er bereitet die Familie für den Gottesdienst vor. Und dann kommt er in das Haus von Isai und es kommt ihm ein junger, stattlicher Mann entgegen. Gut aussehend, groß, gestellt durch das Fitnessstudio, ein männliches Aftershave. Und Samuel, er greift schon instinktiv zum Ölhorn, ja, also ist doch offensichtlich und klar, das muss er sein, das ist der König, den Gott haben will. Sieht doch jeder, das muss der König sein. Aber Gott ist sehr deutlich, dass er es nicht ist. Samuel, du darfst dich nicht blenden lassen. In 1. Samuel 9, Vers 2 heißt es über Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels um Haupteslänge, überragt er alles Volk. Und vor Samuel steht eine Kopie von Saul. Saul 2.0. Und Samuel möchte wieder diese Art von König salben. Er lässt sich wieder blenden von der äußerlichen Erscheinung. Und wenn Gott nicht eingreift, wird Israel das gleiche Desaster mit diesem Eliab, mit dem ältesten Sohn, erleben wie mit Saul. Aber Gott ist sehr deutlich und Gott stoppt hier seinen Diener und sagt ihm, ich habe ihn verworfen, den darfst du nicht salben, ich habe ihn verworfen. Und der Kontext macht deutlich in dieser Aussage, ich habe ihn verworfen, hier geht es wirklich nicht um eine Heilsfrage. Ja? Also dass Gott sagt, er ist verloren, das meint Gott nicht. Sondern es geht hier um die Eignung für das Königtum in Israel und Gottes Wahl. Ihn hat Gott nicht, neben dem, den Gott gewählt hat, sind alle anderen verworfen und nicht geeignet für diesen Dienst. Eliab ist dafür ungeeignet. Und es stellt sich dann heraus, dass auch seine weiteren nächsten 6 Brüder ebenfalls von Gott verworfen sind. Und dann sagt Gott uns, dass er auf das Herz der Menschen blickt. Er sucht einen König, der sein Volk gut anführen wird. Jemand, der ein reines Herz hat. Jemand, der Gott fürchtet. Jemand, der Gottes Ehre sucht. Jemand, der mutig vorangeht. Jemand, der korrigierbar ist und sich etwas sagen lässt. Wichtig ist, hier geht es nicht darum, dass wir einen guten Charakter gegen gutes Aussehen ausspielen. Manche Menschen stellen sich Gottes Verteilung von Gaben so etwa vor wie in einem Brett- oder Computerspiel. Jeder bekommt am Anfang 10 Punkte und dann darfst du wählen, wie du diese Punkte verteilst. Also entweder auf Aussehen, auf Stärke, Intelligenz, Charakter. Und hast du alles auf Stärke oder Aussehen gelevelt, bleibt für Charakter oder für das Herz nicht übrig. Diese Vorstellung haben manche Menschen. Und man hat die Vorstellung, wenn jemand äußerlich beeindruckend ist, dann hat er automatisch weniger Punkte bei den inneren Werten. Und wenn jemand scheinbar gute innere Werte hat, dann ist es klar, dann hat es beim Aussehen gemangelt. Da haben die Punkte nicht mehr gereicht. Doch Gott verteilt seine Gaben souverän und unabhängig von menschlichen Maßstäben. Und die Lektion ist hier nicht, dass wir denken sollen, dass gut aussehende Menschen niemals ein gutes oder reines Herz haben können, sondern dass das nicht die Kriterien sind, nach denen wir Menschen beurteilen sollen. Das ist die Lektion, die wir lernen sollen. Ganz kurz, wir merken es daran, als David auf der Bildfläche auftaucht, er ist selbst ein gut aussehender Mann. Es geht nicht um das Aussehen, sondern es geht darum, welche Qualifikationen man vor Augen hat und wovon man sich blenden lässt. Wir Menschen lassen uns schnell von Äußerlichkeiten blenden und können anderen sogar auch gut etwas vormachen, indem wir selbst etwas vorspielen. Doch Gott, wird uns gesagt, Gott durchschaut die Fassade und erkennt Motive und Haltung. Gott sieht, was uns wirklich antreibt. Und es ist echt ernüchternd, dass Samuel, der es mitbekommen hat, welche schlechten Konsequenzen es hat, wenn man jemanden nach äußerlichen Erscheinungen wählt, für dieses Amt als König, wenn man da auf Aussehen und Stärke schaut, wie schlecht diese Wahl dann ist, Samuel lässt sich hier wieder verführen oder blenden von der äußerlichen Erscheinung. Aber Israel braucht keinen imposanten, starken Mann, sondern jemanden, der Gott liebt, von Herzen liebt und der Gott fürchtet. Und auch wir neigen heute dazu, falsche Retter zu suchen. Wir sind schnell eingenommen von charismatischen Predigern oder charismatischen Leitern, die ein gutes Erscheinungsbild haben, vielleicht auch gut in ihrer Rede sind, die einen gut um den Finger wickeln können, die einen gut motivieren können. Wir sind auch schnell gefangen genommen, wenn wir vielleicht etwas sehen, was eine gute Show abliefert, gute Effekte hat, gut vorbereitet ist, groß und mächtig wirkt. Oder wir suchen für uns selbst, bei uns selbst Retter und Rettungsversuche, unsere eigenen Taten, Regeln oder äußere Religiosität, wo wir sagen, wenn ich das schaffe, wenn ich das liefere, wenn ich das zeige, dann werde ich mir selbst helfen. Und Gott bewahre uns vor solchen falschen Rettern und dass wir auf falsche Retter hereinfallen. Möge uns Gnade geben, dass wir auf seine Wahl, seines Königs für uns vertrauen. Und es ist humorvoll, dass es hier der Jüngste ist, den Gott wählt. Den Unscheinbarsten, den Hirtenjungen, der soll König über sein Volk werden. David hat auch eine schöne Erscheinung, doch Gott hat auf sein Herz geschaut. Ich möchte kurz einen Exkurs ins Neue Testament machen. Was berichtet das Neue Testament darüber, wie die Menschen Jesus Christus gesehen haben? In Markus 6, Vers 3 heißt es, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus und des Joses und des Judas und des Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Ist das nicht nur einfach ein Zimmermann? Kann das unser König und unser Retter sein, ein Zimmermann? Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ein König, der leidet. Ein König, der ja Spuren der Schmerzen und des Leids trägt. So sieht doch kein König aus. Lukas 15, Vers 2. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Kann jemand, der sich in schlechter Gesellschaft befindet mit Sündern, kann das unser König sein? In Matthäus 11, Vers 19, da dieser Einwand ist ja wirklich witzig schon fast. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Der Vorwurf ist der, jemand, der so viel Spaß und Freude hat im Umgang mit Menschen und an Gemeinschaft, der kann doch kein König sein. Johannes 10, Vers 33, die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes steinigen wir dich, sondern wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Du bist doch nur ein Mensch. Als Konsequenz dessen, dass Leute nach dem Augenschein richten und Jesus Christus verworfen haben oder viele ihn verworfen haben, heißt es in 1. Petrus 2, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Wir hätten Jesus Christus nicht gewählt. Nur ein Zimmermann, er geht mit Sündern um. Er sieht nicht aus wie ein König, er leidet. Aber Gottes Wahl ist eine gute Wahl für uns. Der Heilige Geist kommt nach der Salbung über Davids und rüstet David aus, dass er jetzt der König Israels werden kann. Es wird noch einige Zeit brauchen, bis David wirklich König über Israel wird und eingesetzt wird, offiziell eingesetzt wird. Aber Gottes Geist befähigt ihn schon jetzt und rüstet ihn aus, dieser König Israels zu werden. Und die geistliche Ausrüstung Davids, sie bleibt nicht unerkannt in dem Volk, in dem Land. Wir lesen den Text nicht, jetzt die nächsten Verse in Kapitel 16, weil wir heute noch einiges weiter lesen müssen. Wir haben noch ganz Kapitel 17 vor uns. Aber in Vers 18 heißt es, da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Saitenspiel verstehe und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständlich in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Den Dienern Sauls ist ein junger Mann aufgefallen, der wo man merkt, Gott ist mit ihm und Gott rüstet ihn aus und Gott macht ihn fähig für wunderbare Sachen. Man könnte sich denken, boah, wie genial ist es, dass David hier von Gott gesalbt wird. Wie genial ist es, dass er so ausgerüstet wird und fähig gemacht wird auf einmal. Ja, einige sagen so, dass selbst sein Musikspiel von Gottes Geist herrührt, dass er so gut spielen konnte und Einfluss nehmen konnte auf die Seele von Saul. Dass er fähig wird, dass er kämpfen kann, dass er mutig ist, dass er sich auszeichnet, ist eine Folge dessen, dass der Geist Gottes in ihm wirkt. Und so muss selbst Saul, der alte König, anerkennen, Gott ist mit diesem David. Aber diese große Gunst Gottes bringt für David aber auch große Kämpfe, Verfolgung, Kriege, Anfechtung. Liebe Schwester, wir wollen zur Ruhe kommen darin, dass unser Herr Jesus Christus uns auch als Gemeinde, unser Leben, jeden Einzelnen von uns wirklich unter seiner Kontrolle und unter seiner Herrschaft hat. Dass er es ist, dem wir uns anvertrauen können, dass er derjenige ist, der auch diese Gemeinde baut und auf den wir vertrauen können. Und dass er in voller Kontrolle ist, auch bei uns, auch hier in Deutschland, auch wenn wir verzweifelt sind vielleicht und denken, wie kann es mit diesem Land weitergehen, dürfen wir wissen, unser Gott, unser Christus hat die Kontrolle. Und das gilt auch für dein Leben, es gilt auch für deinen Beruf und auch für unser Gemeindeleben. Aber du darfst doch lernen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, du darfst doch lernen, dass die Kämpfe, die du jetzt vielleicht führst und wo du vielleicht denkst, wieso das alles, wieso die Schwere, wieso die Not, wieso muss ich so kämpfen, wieso geht das Leben nicht so einfach von der Hand, wieso die Schwierigkeiten und Nöte, darfst du wissen, es sind Folgen dessen, dass du für Christus lebst und ihm dienst. Bei David begannen die ganzen Probleme damit, dass er ausgerüstet wird für den Dienst für Gott und die Probleme kamen. Aber Gott mit seinem Geist hat ihn befähigt, auch da in diesen Situationen stehen zu bleiben. Und ich möchte dich auffordern, deinen Kampf nicht als nutzlos anzusehen, sondern den Gott zu sehen, der dir die Kraft geben wird, diese Kämpfe auch auszufechten. Wir brauchen den von Gott eingesetzten König, denn wir werden von einem mächtigen Feind verhöhnt. Wir gehen zu Kapitel 17 und wir werden nicht den ganzen Text lesen, sondern abschnittsweise. Erstmal von Vers 1 bis Vers 11. Also wir lesen einige Textstellen nacheinander, aber nicht jeden Vers in diesem ganzen Kapitel. 1 bis 11. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gatz, der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreisenden Israel zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Vers 25 und 26, und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen. Da redete David zu den Männern bei ihm, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter in Vers 32. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend an. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, sie soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Dann ab Vers 41, und der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das Schlüsselwort in diesem Text, es taucht mehrmals auf, ich meine es sind 6-mal, ist verhöhnen oder verspotten. Die Philister sind in israelisches Land eingefallen und jetzt stehen sich die beiden Truppen gegenüber, Israel und die Philister. Und sie befinden sich an einem strategisch wichtigen Ort. Wenn die Philister hier siegen, dann haben sie Zugang zum Hinterland Israels. Und Israel stellt sich entgegen, damit sie nicht einfallen können in das Land. Und unter den Philistern ist dieser Vorkämpfer, dieser Champion, Goliath, ein Riese von Mann. Je nach Berechnung sagt man, dass er vielleicht knapp unter 3 Meter oder etwas über 3 Meter groß war. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert wird von einem John Middleton aus Hale in der Nähe von Liverpool berichtet. Der soll 2,88 Meter groß gewesen sein. Und er soll so groß gewesen sein, er hatte wirklich nur ein kleines Haus, dass er nachts mit offenem Fenster schlief, damit er seine Beine daraus strecken kann. Und dieser Riese, dieser Champion, ist auch noch ein exzellenter Kämpfer und gut ausgerüstet. Er hat einen modernen Helm an, aus Bronze, einen Schuppenpanzer, der 57 Kilo wiegt, 57 Kilo am Mann zu tragen als Rüstung. Er hat einen Schuppenpanzer an, das heißt, sein Panzer ist nicht aus einem Teil, sondern aus einzelnen Bronzeteilen, die miteinander verknüpft sind darunter, sodass er sich trotzdem bewegen kann und flexibel ist. Er trägt Beinschienen, einen mächtigen Speer. Allein die Spitze dieses Speeres wiegt 6 bis 7 Kilogramm. Ich glaube, heute in der olympischen Disziplin beim Speerwurf sind es bei den Männern 800 Gramm ungefähr. Wiegt der ganze Speer, hier wiegt die Spitze. Wobei man dazu sagen muss, früher waren die Speere schwerer, aber sie sind irgendwann so weit geflogen, dass man aus Schutz für die Menge es ein bisschen reduziert hat. Aber viel schwerer könnte man es auch nicht machen, dass Menschen den noch gut werfen könnten. Aber allein hier die Spitze, 6 bis 7 Kilogramm. Zudem ein persönlicher Schildträger, der vor ihm Herrn geht und ihn schützt, wenn vielleicht Pfeile oder andere Dinge geschossen werden. Er steht da und er verspottet die Schlachtreihen Israels. Und er fordert zu einem Zweikampf auf. Er gegen einen Israeliten und der Sieger wird über den Verlierer herrschen. Und seine ganze Erscheinung verbreiten Schrecken in ganz Israel. Keiner ist ihm gewachsen. Und auch Saul, von dem der Geist Gottes gewichen ist, ist verängstigt. Und jetzt ist es durch Gott gewirkte Umstände, dass dieser neue, gesalbte König an die Front kommt. Er ist während seiner Kriegszeit nicht im Dienst Sauls. Er war vorher am Hof von Saul und hatte die Harfe gespielt, um Saul zu besänftigen, wenn er ja depressiv wurde oder wirklich schwermütig. Aber zu dieser Zeit des Krieges war er wieder zurückgekehrt und hatte die Schafe seines Vaters gehütet. Und sein Vater hat ihn losgeschickt, weil seine drei ältesten Brüder waren auch in diesem Kampf. Und er sollte mal nach dem Rechten schauen, weil man schon länger keine Botschaft mehr von der Front erhalten hatte. Und er trägt ihn auf, seine Brüder zu besuchen, gibt ihm Proviant mit, damit er dann mit Botschaft zurückkehrt. Und David, er kommt an die Front und genau in dem Moment gehen die Schlachtreihen wieder aufeinander zu, stellen sich zum Kampf auf und dieser Philister tritt wieder auf und verhöhnt die Schlachtreihen Gottes. Er macht sich lustig über Israel und er macht sich lustig und verschmäht Gott. Und David ist der Erste, der die richtige Frage stellt. In Vers 26b hatten wir es gelesen. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wir hatten 1. Samuel 16, Vers 7 gelesen und wir sehen, dass David dieses Prinzip lebt. Er lässt sich vom Äußeren dieses Giganten und Riesen nicht blenden. Er schaut nicht auf Statur oder Größe. Er schaut auf das Herz und er sieht einen Unbeschnitten, jemanden, der Gott nicht kennt, nicht zum Volk Gottes gehört, ja noch mehr ein Feind Gottes und ein Feind des Volkes Gottes ist. Erlaubt es Gott, dass dieser Unbeschnittene seinen Namen in den Dreck zieht? Und David ist bereit, für die Ehre Gottes zu kämpfen und einzutreten. Interessant ist, bevor David gegen diesen Riesen, gegen den Feind kämpfen kann, muss er selbst noch gewisse Kämpfe mit seinen eigenen Leuten durchstehen. Da ist auf der einen Seite sein Bruder, der ihn verachtet und sagt, was machst du hier eigentlich? Willst dich hier in den Mittelpunkt stellen? Hast einmal wieder dich hier hingestohlen? Mach einen Abzug, ja, so in die Richtung. Der unterstellt seinem Bruder schlechte Motive. Dann Saul, er hält David für zu jung, schlecht ausgebildet und ausgerüstet. David ist zwar jung und David pocht drauf und sagt es, aber er ist nicht schlecht ausgebildet. Der Geist Gottes hat ihn befähigt, mutig und stark zu sein. Er hat sich Bären und Löwen in den Weg gestellt. Gott war mit ihm und er konnte gewinnen. Und genauso würde es mit diesem Philister ergehen, der sich gegen Gott stellt. Denn Gott wird für seine Ehre und für sein Volk kämpfen. Und als David und Goliath aufeinander zugehen, sehen wir das Prinzip von 1. Samuel 16, Vers 7 wieder. Goliath, er verachtet David, denn was sieht er? Er sieht das, was vor Augen ist. Er sieht da einen kleinen, jungen Knaben, einen Burschen, einen Jugendlichen auf sich zukommen und denkt sich, sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Der soll gegen mich kämpfen, habt ihr nichts Besseres gefunden? Doch David, er vertraut auf den Sieg Gottes. Geschwister, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir haben sie so häufig gehört. Ich denke, fast jeder kennt es. Ich weiß nicht, ob ihr Tom Sawyer kennt. Es gab eine Situation, da war in der Sonntagsschule und da ging es um ein Spiel. Sie sollten so viele Bibelverse wie möglich auswendig lernen. Wer am Ende die meisten Bibelverse gelernt hat, der würde dann eine Auszeichnung erhalten. Und er kannte keinen einzigen Bibelvers, aber er war gewieft und so fing er an mit den Leuten. Es gab immer so kleine Kärtchen und wer am meisten davon gesammelt hat, so kleine Auszeichnungen. Und er fing an, mit den einzelnen Leuten zu handeln, bot ihnen unterschiedliche Dinge an. Und am Ende stand er da und er hatte die meisten Auszeichnungen. Und da gab es einige, die wirklich böse auf ihn waren, weil sie wussten, er kennt keinen Vers. Und dann wird ihm die Frage zur Prüfung am Ende doch noch gestellt, um zu zeigen, wie gut er wirklich ist. Wie hießen die ersten zwei Jünger von Jesus? Er hatte wirklich keine Ahnung. Dann fielen ihm die ersten zwei Namen ein, die er aus der Bibel kannte. David und Goliath. Antwort darauf, ja. Also die Namen, die jeder kennt, die Geschichte, die jeder kennt. Aber die Frage ist, was lernen wir aus der Geschichte? Was nimmst du mit in deinen Alltag? Was will uns Gott durch dieses Bibelwort heute lehren? Wer ist Goliath? Wer bist du in dieser Geschichte? Wir alle wären gern David, oder? Goliath ist ein Repräsentant des größten Feindes Gottes und seines Volkes. Goliath ist ein Repräsentant der Schlange, des Teufels. Er will den Tod des Volkes Gottes. Er macht sich auf und verhöhnt Gott und sein Volk. Ein übermächtiger Feind. Er hat unsere ersten Eltern zu Fall gebracht. Ein Ankläger der Brüder und ein Verfolger der Gemeinde. Er herrscht durch Sünde und somit dem Tod im Leben von uns Menschen. Und wir stehen da, du und ich, wir sind die Schlachtreihen Israels. Wir zittern und wir sind unfähig und kraftlos gegen diesen Feind, gegen Sünde, Teufel und Tod. Völlig unfähig, diesem Riesen zu begegnen, ihm völlig unterlegen. Aber da ist dieser Gesalbte, dieser Mann aus dem Stamm Juda, aus Bethlehem wird uns gesagt. Und wenn man diese Worte hört, dann wissen wir neutestamentlich, da hat man direkt gute Nachricht, oder? Wenn jemand aus Juda kommt, aus Bethlehem genauer gesagt, dann ist das eine gute Nachricht. Und auf diesem Mann ist der Geist Gottes. Und ihm ist nichts wichtiger als die Ehre Gottes und der Gehorsam gegen Gott. Und er stellt sich mutig zur Verfügung, den Feind zu besiegen und der Schlange den Kopf zu zertreten. Ja, Geschwister, wir lernen hier auch, dass Gott uns durch seinen Geist ausrüstet und dass wir mutig in die Kämpfe unseres Lebens ziehen können. Ja, das lernen wir hier auch. Aber wir lernen es hier, weil vor allem der Gesalbte für uns die Schlacht geschlagen hat. Wir aus uns und in uns selbst sind Teufel, Sünde und Tod hilflos ausgeliefert. Die zweite Strophe aus diesem bekannten Lied der Reformation, eine feste Burg ist unser Gott, bringt es sehr gut auf den Punkt. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wenn dich die Feinde Gottes und deine Feinde verhöhnen, Teufel, Sünde und Tod, so darfst du wissen, dass die Schlacht für dich der Gesalbte Gottes, Jesus Christus, geführt hat. Den Mann, den Gott selbst erwählt hat, er ist der richtige Mann, der richtige Streiter. Und er muss siegen und wird siegen und hat gesiegt. Und du darfst dich in dem Sieg von diesem Herrn Jesus Christus bergen. Und es kommt nicht auf deine Stärke an, es kommt nicht auf deine Fähigkeiten an, sondern ob du den richtigen Gott, den richtigen König, den richtigen Champion hast. Kommen zum letzten Teil und den lesen wir gleich auch. Wir brauchen den von Gott eingesetzten König, denn nur dieser König bringt den Sieg. Vers 48 bis 54. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach, bis man in die Ebene kam und bis zu den Toren Ekrons. Und die erschlagenen Philistern lagen auf dem Weg von Scharaim bis nach Gat und bis nach Ekron. Die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Der Kampf selbst ist ziemlich unspektakulär. Der geht in einem Moment, ist dieser Kampf vorbei. Vers 48 macht deutlich, dass der eine sehr langsam, sehr schwerfällig loszieht und der andere windesschnell in Windeseile in den Angriff geht. In dem Text heißt es, Goliath macht sich auf. Goliath kommt daher. Goliath kommt näher. Also allein der Text macht deutlich, das ist eine ganz langsame Angelegenheit, die hier passiert. Also da ist einer so dick eingepackt in Rüstung, der schreitet hier ganz langsam voran. David dagegen ohne Rüstung ist leicht und auch ohne Schwert ist leichtfüßig und schnell. Er läuft auf Goliath zu, er gebraucht seine Steinschleuder und mit dem ersten Stein bringt er diesen Riesen direkt zu Fall und tötet ihn. Wir müssen bedenken, diese Steinschleuder ist keine billige Waffe und wir sollen auch nicht denken, dass David nicht gut ausgebildet war, sondern es ist eine tödliche Waffe. Erinnert euch an diese Eliteeinheit in Richter Kapitel 20, das hatten wir vor einigen Wochen auch schon mal angeschaut, diese 700 Männer waren es, glaube ich, die mit der Steinschleuder so gut umgehen konnten, dass gesagt wird, die konnten ein einzelnes Haar vom Kopf runterschießen. Ja, also sie waren so gut da drin ausgebildet. Und David ist hier der perfekte Kämpfer für diese Situation. Er ist schnell, er ist wendig und geübt mit seiner Steinschleuder, sodass er Goliath dort treffen kann, wo Goliath nicht gut gerüstet ist in seinem Gesicht, wo ihm auch die Rüstung nicht helfen kann. Ja, dieser Riese, er fällt. Er fällt nieder, der so gespottet und gehöhnt hatte. Und dann enthauptet David diesen Goliath mit seinem eigenen Schwert. Zieht das Schwert aus seiner Scheide bei Goliath und enthauptet ihn. Und der Feind ist deutlich und sichtbar besiegt. Der Leichnam wird den Vögeln und den Tieren übergeben. Was macht David mit dem Kopf? Es wird gesagt, er bringt diesen Kopf nach Jerusalem. Jerusalem ist zu diesem Zeitpunkt noch keine Stadt Israels. Also sie haben diese Stadt noch nicht eingenommen. Es ist immer noch die Stadt der Jebusiter. Es würde noch etwas dauern, bis David diese Stadt einnimmt. Saul ist es zu seinen Lebzeiten nicht gelungen, die Stadt einzunehmen. Es ist ein Festungsort, eine Festung der Jebusiter. Und vielleicht war es so, dass David ihnen damit eine Botschaft gesendet hat. Diese Stadt gehört bald uns. Euch wird es gleich ergehen. Ja, es ist ein Sieg des Glaubens, des Vertrauens auf Gott. Es ist ein Sieg Gottes und er wurde mit Gottes Waffen errungen. Das wurde uns in dem Text in Vers 47 deutlich gesagt. Der Kampf ist Sache des Herrn. Die Ehre Gottes ist wiederhergestellt. Gott steht gerecht und heilig und mächtig da, vor allen deutlich sichtbar. Gott in seiner Kraft hat diesen Sieg gegeben. Und die Philister fliehen. Kennt ihr die ursprüngliche Vereinbarung nochmal? Wie war das, wenn der eine über den anderen siegt? Wie geht's dann weiter? Man erkennt die Niederlage an und ist bereit, für den anderen, dem anderen zu dienen. Bei Feinden Gottes sollten wir nicht auf Aufrichtigkeit und Wahrheit bauen oder erwarten, dass sie von ihnen kommen könnte. Weil David hier den Riesen besiegt, kann Israel an diesem Tag einen großen Sieg über die Philister einfahren. Die anderen Israeliten, jetzt können sie, nachdem ihr Vorkämpfer die große Schlacht geschlagen hat, dürfen die einfachen Israeliten, das Volk, losgehen und auch siegen, weil ihr Vorkämpfer zuvor für sie gesiegt hat. Wie steht es um deinen und meinen Kampf und unsere Feinde? Ich möchte aus Hebräer 2 lesen, Vers 14 und 15. Ich denke, das ist wirklich eine gute Parallele. Und wir haben im geistlichen Sinne genau die gleiche Szene vor uns, die wir auch hier bei den Schlachtreihen haben, Israel und die Philister. In Hebräer 2, 14 und 15, da heißt es so, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreit, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. David wurde unter seinen Brüdern gesagt, Christus wird uns Menschen gleich. Christus, wahrer Gott, wird wahrer Mensch, wird seinen Brüdern gleich und stellt sich an ihre Spitze. Der Feind ist übermächtig, der Teufel ausgerüstet mit der Macht des Todes. Und wir stehen da in Knechtschaft. Die Sünde knechtet uns, Die Folge der Sünde, der Tod knechtet uns, wir sind unter der Herrschaft des Teufels gewesen. Und wie David diesem mächtigen Feind durch seine eigene Waffe den offensichtlichen Sieg bringt über diesen Feind, indem er mit der eigenen Waffe, mit dem Schwert den Kopf abschlägt und deutlich macht, dieser Mann ist tot, dieser Feind ist besiegt. So wird auch die Macht des Todes durch den Tod gebrochen von unserem Herrn Jesus Christus. Christus hat durch die Waffe des Teufels den Tod besiegt und den Satan entmachtet. Denn wer gestorben ist, über den hat der Tod keine Macht. Und wer zu Christus gehört, der wird in den Tod von Jesus Christus mit hineingenommen, um sie dann zu neuem Leben aufzuerwecken, so dass der Tod keine böse Macht mehr über uns hat. Christus ersprengt die Fesseln des Teufels und des Satans, so dass er nicht mehr über uns herrscht und so dass Sünde uns nicht beherrschen muss. Und dass Christus in uns siegen wird. Und in diesem großen Sieg von David konnte Israel jetzt ausziehen und die Philister schlagen. Und genauso darfst du in den Kampf, der vor dir steht, in deinem Leben, mit deinen Sorgen, mit deinen Problemen, mit deinen Kämpfen, auch deinen geistlichen Kämpfen, darfst du bauen auf den Sieg von Jesus Christus, der den Tod bezwungen hat, der den Satan bezwungen hat, der die Sünde überwunden hat. Er hat die Macht der Sünde und des Satans gebrochen. Und Sünde kann in unserem Alltag mächtig erscheinen und vielleicht wie ein Goliath auftreten. Aber unser Herr Jesus Christus hat diesen Feind besiegt. Und er verspricht uns in seinem Evangelium, dass wir frei sind und kein Sklave der Sünde mehr sein müssen. Es ist eine Verheißung, die auch dir gilt und in der du dich in deinem Alltag, wenn Sünde übermächtig scheint, dich daran festhalten kannst, dass unser Herr Jesus Christus über die Sünde gesiegt hat, indem er sie ans Kreuz nagelt. Und auch dich frei macht von der Macht der Sünde, sodass sie dich nicht beherrschen muss. Und auch über den Tod, der uns schreckt, wenn er uns nahe kommt. Auch da können wir froh werden, weil wir wissen, unser Herr Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und er verspricht uns, wenn wir leiblich sterben, uns mit ihm lebendig zu machen. Zuletzt, David, er hat für die Ehre von Gott geeifert und Gott hat Sieg gegeben. Vielleicht gibt es auch Situationen in deinem Leben, wo es auch für dich darum geht, für die Ehre Gottes in deinem Leben zu streiten, zu kämpfen, dich einzusetzen. Vielleicht für deinen Lebenswandel, wenn du merkst, dass Sünde doch Einzug genommen hat in dein Leben und Gottes Ehre wirklich auf dem Spiel steht in deinem Leben, der du reingewaschen bist, Kind Gottes bist, zu ihm gehörst, aber Sünde Ausmaß genommen hat und vielleicht auch beherrschend geworden ist in deinem Leben. So möchte ich dich bitten und dich auffordern und dich rufen, kämpfe für die Ehre Gottes in deinem Leben, dass du die Sünde lässt, sie Christus abgibst und er wird dir Sieg geben. Das verspricht er in seinem Evangelium. Lass uns für Gottes Ehre streiten, wenn wir mit Menschen umgehen, doch gerade in unserer Gesellschaft hören, wie Menschen über Christus, über Gott sprechen. Lasst uns für unseren Gott einstehen und ihn bezeugen. Lass uns einstehen, wenn auch unter Christen oder scheinbar Christen Christus herunterstufen und sagen, wir brauchen mehr als Christus. So lasst uns auch dafür kämpfen, dass wir sagen, nein, unser Christus, unser Champion, unser Sieger ist genug. Und in seinem Sieg haben wir alles. Lasst uns auch dafür kämpfen, dass wir nichts anderes hochhalten, als allein das, was er für uns getan und vollbracht hat. Und auch wenn wir auf die Wahlen zugehen in Deutschland, lasst uns die Ehre Gottes vor Augen haben. Lasst uns das Antreibende sein, wenn es darum geht, wenn wir uns die Frage stellen, wo setze ich mein Kreuz? Lasst es uns um die Ehre Gottes gehen. Mehr kann ich euch hier an dieser Stelle nicht als Prinzip weitergeben, aber wenn wir das vor Augen haben, dann werden wir auch mit einem ruhigen Gewissen vor Gott unser Recht ausnutzen zu wählen. Ich möchte dich auffordern und dich ermutigen, bereit sein, für Gottes Ehre einzutreten. Geh mutig in den Kampf für Gott und seine Ehre in deinem Leben. Denn Christus, der Gesalbte Gottes, der wahre König, hat den Sieg schon errungen und du darfst in seinem Sieg mitgehen. Amen. Wir beten noch, ihr könnt gerne dazu aufstehen. Christus, du bist eingesetzt als König in Zion und wir danken dir, dass du über uns herrschst und dass wir unsere Knie vor dir beugen durften. Wir danken dir aber auch, dass du deine Herrschaft vollenden wirst über diese ganze Welt. Alles ist dein Eigentum und du wirst und musst herrschen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade gibst, auf deine Herrschaft und auf deinen Sieg zu vertrauen, wenn wir in unser Alltag gehen und wenn es um deine Ehre geht, im Umgang mit uns, mit anderen Menschen, mit unserem eigenen Leben. Bitte hilf uns, für deine Ehre zu eifern. Danke dir, dass du den Sieg gibst und wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen.